Ja, es kommt immer darauf an, was man in den Vordergrund stellen will, ja. Man kann natürlich die byzantinische Geschichte als tausendjährigen Verfall darstellen, ja. Also, man kann es aber auch anders sehen, ja. Also, man kann es auch in den Vordergrund stellen, da gibt's ein Reich, das sich über 1000 Jahre überhaupt erhalten hat. Und es gibt schon Momente in der byzantinischen Geschichte, wo es eigentlich früher zu Ende hätte gehen können. Aber es hat sich dann doch als sehr zäh herausgestellt und auch als Kleinstaat dann am Schluss noch 200 Jahre weiter Bestand gehabt.
In dieser Folge von Geschichte Europa gibt euch Günter Fuchs einen Überblick über das Byzantinische Reich. Er erklärt mir dabei, welche Zeiträume und Gebiete überhaupt gemeint sind, wenn wir von Byzanz sprechen, und außerdem umreißt er auch die wichtigsten politischen, religiösen, sprachlichen und kulturellen Konstanten. Dazu gehört dann auch die Hauptstadt Konstantinopel. Als allererstes hatte ich Günter allerdings gebeten, sich und seinen Werdegang einmal vorzustellen, mir zu erklären, wie er zum Experten für dieses Thema geworden ist.
Mein Name ist Günter Fuchs. Ich komme aus Österreich. Ich habe an der Universität Wien studiert, und zwar Geschichte sowie Byzantinistik und Neogräzistik. Aktuell arbeite ich an meiner Dissertation aus dem Bereich der Wissenschaftsgeschichte. Konkret beschäftige ich mich mit dem Münchner Byzantinisten namens Karl Krumbacher, der Ende des 19. Jahrhunderts das allererste Institut für Byzantinistik begründet hat. Also ja, ich habe seit einigen Jahren Byzantinistik studiert und ich mache selbst auch einen Podcast zur byzantinischen Geschichte namens Anno Mundi von Byzantinern und Griechen.
Ja, da will ich auf jeden Fall in den Show Notes auch verlinken. Also deine Dissertation ist quasi noch auf so einem Meta-Level. Das heißt, du machst jetzt nicht unbedingt über Byzanz an sich, sondern mehr über die Byzantinistik als Wissenschaft, also die Wissenschaft über die Wissenschaft quasi.
Genau, also es ist schon sehr Meta. Also meine Quellen, das sind also hauptsächlich Schriften oder auch Briefe aus dem späten 19., frühen 20. Jahrhundert. Aber dabei beschäftige ich mich eben mit Personen, die sich sehr intensiv mit Byzanz beschäftigt haben. Aber natürlich habe ich im Studium vorher, also ich habe Byzantinistik im Bachelor und Master studiert, natürlich auch viel über Byzanz an sich gelernt.
Und wie kamst du zur Byzantinistik an sich und zur Neokräzistik?
Also in Wien werden die beiden Fächer also zusammengelehrt, das heißt eben Byzantinistik und Neogräzistik. Byzantinistik ist das Studium der Geschichte, Sprache, Kultur des Byzantinischen Reiches, grob 300 bis ins 15. Jahrhundert. Ich glaube, über die Abgrenzung werden wir auch noch sprechen. Und Neogräzistik ist einfach dann alles, was mit griechischer Kultur, Sprache etc. zu tun hat, ab der osmanischen Eroberung bis ins Heute. Also auch die Geschichte des modernen Griechenlands und auch die neugriechische Sprache gehört da auch dazu. Also es ist ein sehr breites Studium, rein vom Zeitlichen her deckt es, ja, 1500 Jahre ab ungefähr, ja.
Also beschäftigt sich quasi mit allem, was auf dieser Halbinsel in den letzten 1700 Jahren passiert ist.
So ungefähr, ja.
Wie kam es, dass du dann für die Dissertation auf so ein Meta-Thema gewechselt bist?
Das hängt damit zusammen, dass mein Betreuer, dass der sich auch schon seit längerer Zeit mit der Geschichte unseres Faches sich beschäftigt Und über ihn bin ich also zu diesem Thema gekommen. Und er hat mich eben dazu gebracht, eben auch auf die Quellen, denn an der Bayerischen Staatsbibliothek liegt der Nachlass von Karl Krumbacher. Das sind fast 7000 Briefe von ungefähr 1000 Korrespondenzpartnern. Und zwar waren das größtenteils Wissenschaftler, also auch größtenteils die Personen, die in Altertumswissenschaft tätig waren, aber verstreut auf ganz Europa und darüber hinaus. Und eben dieser Briefkorpus, dieser Briefnachlass, der wurde bis jetzt noch sehr wenig behandelt in wissenschaftlichen Arbeiten. Das heißt, ich kann da quasi quellenmäßig aus dem Vollen schöpfen, und das hat mich eben sehr interessiert, und da habe ich mich eben reingesteigert in das Ganze.
Das Byzantinische Reich ist ein extrem großes Thema, und das sollten wir uns erstmal, glaube ich, geografisch und zeitlich verorten. Du hast eben schon gesagt, wir sprechen quasi einen Zeitraum von 300 bis ungefähr 1453 über Byzanz. Kann man das irgendwie noch in sich ein bisschen aufteilen, in diese große Zeitperiode von mehr als 1000 Jahren?
Ich finde, wir sollten zuerst einmal vielleicht darüber sprechen, was so der Anfang und der Endpunkt der byzantinischen Geschichte war. Der Endpunkt ist, wie du selbst schon angesprochen hast, mit 1453 relativ eindeutig. Denn am 29. Mai 1453 haben die Osmanen Konstantinopel erobert, das heutige Istanbul, damals eben die Hauptstadt des Byzantinischen Reiches. Damit endet quasi die byzantinische Geschichte. Es hat dann noch ein paar griechisch beherrschte Gebiete gegeben auf der Peloponnes oder am Schwarzen Meer, die dann aber auch sehr rasch dann von den Osmanen erobert worden sind. Das heißt, mit dem Endpunkt der Endpunkt ist relativ eindeutig. Grundsätzlich muss man sagen, dass die byzantinische Geschichte sehr eng mit Konstantinopel verwoben war. Konstantinopel war die größte Stadt des Byzantinischen Reiches, war der Sitz des Kaisers, der Sitz des Patriarchen. Und so kann man, wenn man will, auch den Beginn der byzantinischen Geschichte mit Konstantinopel verknüpfen. Denn der römische Kaiser, Konstantin der Große, hat eine neue kaiserliche Residenzstadt errichten lassen. Und zwar an dem Ort, an dem die Stadt Byzantion gelegen ist. Und diese Stadt wurde dann nach ihm Konstantinopolis, Konstantinopel benannt, also die Stadt des Konstantin, die man dann auch als Nea Romi, als neues Rom bezeichnet hat. Also das war schon mal eine Ansage. Also quasi Konstantinopel sollte mehr oder weniger Rom ablösen, und wurde dann auch mit der Zeit dann die wichtigste Stadt des Römischen Reiches. Die Grundsteinlegung dieser neuen Residenzstadt erfolgte im Jahr 326 und die feierliche Einweihung am 11. Mai 330. Also mit dieser Gründung der Stadt Konstantinopel kann man die Geschichte des Byzantinischen Reiches beginnen lassen, wenn man will. Aber es spricht noch etwas dafür, dass man die byzantinische Geschichte mit der Regierungszeit von Kaiser Konstantin dem Großen beginnen lässt, nämlich das Christentum. Seit dem 1. Jahrhundert hat sich das Christentum im Römischen Reich verbreitet. Und in den ersten 3 Jahrhunderten kam es zu mehreren Christenverfolgungen im Römischen Reich. Die letzte Christenverfolgung begann in der Regierungszeit von Kaiser Diokletian im Jahr 303. Und durch Kaiser Konstantin wurde dann auch diese Christenverfolgung dann endgültig beendet. Es gibt das berühmte Toleranzedikt, die Mailänder Vereinbarung, die Religionsfreiheit im Römischen Reich betont hat und dabei auch explizit die Christen erwähnt hat. Jetzt ist das also nicht ganz klar, wie es um die persönliche Frömmigkeit von Kaiser Konstantin dem Großen bestanden hat. Da gab es in der Forschung immer große Diskussionen. Aber auf jeden Fall hat Kaiser Konstantin das Christentum stark gefördert und vor allem den Aufbau kirchlicher Strukturen.
Also hast du eben schon Diokletian erwähnt, der hat ja, nachdem im 3. Jahrhundert die Soldatenkaiser in Rom immer wieder mal ein blutiges Ende gefunden haben und dann dieses ganze römische Gebilde dann irgendwann sehr instabil wurde, die Tetrarchie, also diese Vier-Kaiser-Herrschaft eingeführt. Und Konstantin hat das Ganze ja dann relativ schnell in Schutt und Asche gehauen und seinen Alleinherrschaftsanspruch dann durchgesetzt. Das war dann, wie du gesagt hast, ja Anfang des 4. Jahrhunderts ungefähr. Und du hast eben gesagt, das kann man als Anfangspunkt der byzantinischen Geschichte sehen. Gibt es dann auch andere Punkte, die auch gerne genommen werden?
Ja, es gibt mehrere Punkte, weil also der Übergang ist quasi fließend. Also das byzantinische Reich ist einfach es ist das Römische Reich. Es gibt noch andere Möglichkeiten, den Beginn der byzantinischen Geschichte anzusetzen. Eine andere Möglichkeit wäre das Jahr 395. Das ist das Todesjahr von Kaiser Theodosius dem I. Theodosius der I. war der letzte Kaiser, der noch über das gesamte Römische Reich geherrscht hat, gegen Ende seines Lebens noch, also von 394 bis 395. Danach wurde das Römische Reich auf seine zwei Söhne aufgeteilt. Das war auch davor nichts Unübliches, dass es einen Kaiser für die westliche Reichshälfte gegeben hat und einen Kaiser für die östliche Reichshälfte. Aber eben nach 395 gab es nie mehr einen Kaiser, der über das Gesamtreich geherrscht hat. Das ist eben eine andere Möglichkeit, den Beginn des byzantinischen Reiches oder der byzantinischen Geschichte anzusetzen. Was noch möglich ist, das ist so quasi der Klassiker, den man bei uns in Westeuropa lernt, das Jahr 476. Da wurde der letzte weströmische Kaiser abgesetzt, Romulus Augustulus. Und ab dann gab es eben nur mehr den Kaiser in Konstantinopel im Osten.
Okay, und welche von diesen, sagen wir mal, mehreren möglichen Startdaten findest du für dich persönlich am überzeugendsten?
Es gibt für alle Daten gute Argumente, die dafür oder dagegen sprechen, weil eben die Spätantike, das Frühmittelalter, da gab es keinen quasi ganz strengen Einschnitt, sondern es war natürlich ein kontinuierlicher Übergang. In meinem Podcast Anno Mundi, da habe ich den Beginn mit der Regierungszeit von Kaiser Konstantin dem Großen angesetzt. Eben aus den genannten Gründen, Gründung der Stadt Konstantinopel und Förderung des Christentums, Ende der Christenverfolgung. Und das spricht einfach für mich, das ist für mich am plausibelsten als Startgrund. Ist auch wichtig, dass man die byzantinische Geschichte einfach so versteht, dass es aus dem Römischen Reich entsprungen ist und einfach auf an die römischen Strukturen anknüpft, beziehungsweise diese einfach weiterführt.
Also so als Art sich daraus evolutioniert, aber dann ungefähr 1000 Jahre später noch ein relativ klares Ende findet. Oder gibt es irgendjemanden, der 1453 jetzt nicht als Endpunkt sieht? Also andersrum gefragt, 1453, das ist Konsens, dass dann da spätestens Byzanz vorbei war.
Das ist ziemlicher Konsens. Es hat noch Argumente gegeben, dass man es sogar früher beendet, entweder mit dem 4. Kreuzzug, als fränkische Kreuzfahrer und Venedig die Stadt Konstantinopel erobert haben. Aber die meisten lassen Byzanz mit 1453 enden.
Okay, also wir haben jetzt schon so ein paar Pflöcke im Boden. Wir haben 313 Konstantin, wir haben 395 Theodosius, wir haben 476 dann vielleicht noch Ende von Westrom. Wie gesagt, ungefähr 1000 Jahre. Brauchen wir noch mehr Pflöcke, um das Thema Byzantinisches Reich irgendwie zu unterteilen?
Ja, wie du gesagt hast, also wir reden hier von einer ungefähr 1000-jährigen Geschichte. Und es ist natürlich sinnvoll, wenn man das Ganze dann noch in kleinere Abschnitte unterteilt. In der Forschung hat sich durchgesetzt, dass man die byzantinische Geschichte in drei Epochen unterteilt. In die frühbyzantinische Epoche, die mittelbyzantinische und die spätbyzantinische Epoche. Die frühbyzantinische Epoche, die kann man eben wie gesagt beginnen lassen, wenn man will sozusagen, also entweder mit Konstantin oder mit der Reichsteilung 395 oder mit dem sogenannten Untergang des Weströmischen Reiches. Zu dem Zeitpunkt umfasste das Oströmische Reich quasi die östliche Hälfte des Römischen Reiches. Zwischenzeitlich hat es Versuche gegeben, auch Teile des Westens wieder zu erobern, konkret in der Regierungszeit von Kaiser Justinian im 6. Jahrhundert, als er eben nach Westen ausgegriffen hat und Italien, Teile Spaniens und Nordafrika quasi wieder erobern konnte. Aber das Oströmische Reich, das Byzantinische Reich, ist dann sehr schnell kleiner geworden. Einerseits gingen im 6. Jahrhundert Gebiete in Südosteuropa an die Slawen verloren oder in Italien an die Langobarden. Und besonders einschneidend war das 7. Jahrhundert. Da gingen die Provinzen Syrien, Palästina oder Ägypten an die Araber verloren. Und das ist der Zeitpunkt, an dem man die frühbyzantinische Epoche enden lässt. Meistens nennt man das Jahr 641, das war das Todesjahr von Kaiser Heraklios. Und eben das war eben ein großer Einschnitt, weil große Gebiete damals verloren gegangen sind und das Ganze, also die ganze Entwicklung im 7. Jahrhundert auch einherging mit einer wirtschaftlichen Krise des Byzantinischen Reiches. Und man muss bedenken, dass eben die Gebiete Syrien, Palästina, Ägypten, die waren jahrhundertelang römisch und die gingen eben innerhalb von kurzer Zeit verloren. Und wie du gesagt hast, also Ägypten, und das war quasi die Kornkammer und wichtig für die Versorgung Konstantinopels. Und das war dann ja sehr schnell weg.
Aber wenn du auch sagst, dass unter Justinian ja auch Spanien, Nordafrika, Teile Italiens und so weiter wieder erobert wurden, also man hat ja da das Römische Reich sans Gallien und Britannien ja eigentlich so weit wiederhergestellt.
Hat man, aber es war ein großer Kraftaufwand und viele dieser Eroberungen waren eben nicht nachhaltig. Also wenn man sich zum Beispiel Italien sich ansieht, das war ein sehr verlustreicher Krieg, den Justinian hier gegen die Ostgoten geführt hat. Und nur wenige Jahre später ist dann ein großer Teil Italiens dann von den Langobarden erobert worden. Eben diese Wiedereroberungen, die haben eben nicht lange angehalten, wenn man so will.
Wir haben also so Anfang 4. Jahrhundert, fängt ungefähr Byzanz an und den ersten Cut machen wir Mitte des 7. Jahrhunderts mit dem Beginn der Expansion der Araber und dem Verlust großer Teile des östlicher Provinzen, also vorderasiatischer, nahöstlicher, wird man heute wahrscheinlich sagen, Provinzen. Wie ging es dann weiter? Territorial und politisch sozusagen.
Also wichtig noch festzuhalten ist, dass eben durch den Verlust dieser Gebiete im 7. Jahrhundert hat sich so der Kern des Byzantinischen Reiches dann herausgebildet. Also die Kerngebiete, das waren eben Südosteuropa, die Ägäis und Kleinasien, also die heutige Türkei. Und das waren im Grunde oder größtenteils griechischsprachige Gebiete. Während man zum Beispiel in Ägypten noch viel Koptisch gesprochen hat oder in Syrien, Palästina noch das Syrische verbreitet war, also eine aramäische Sprache, so hat sich das Gebiet dann im 7. Jahrhundert doch sehr stark auf die griechischsprachigen Gebiete dann zurückgezogen. Was dann auch damit zusammenhängt, dass das Byzantinische Reich dann ein sehr stark griechisch geprägtes Reich wurde. Ja, also wir haben diesen Einschnitt, 7. Jahrhundert. Es folgen dann die sogenannten dunklen Jahrhunderte, zählt man das 7., 8. Jahrhundert dazu. Dunkle Jahrhunderte deshalb, weil wir aus dieser Zeit sehr wenige Quellen haben. Es folgte dann im 8., 9. Jahrhundert dann theologische Streitereien, Streitigkeiten, die sogenannte Ära des Ikonoklasmus, ein sehr spannendes Gebiet. Da geht es darum, ob man Ikonen verehren darf oder nicht. Und das Byzantinische Reich war in der Zeit, also sagen wir mal in der früheren Phase der mittelbyzantinischen Epoche, sehr stark am Balkan unter Druck. Ein großer Gegner war da das erste Bulgarische Reich. Aber das Byzantinische Reich konnte sich da mit der Zeit wieder erholen. Und so gab es wieder einen Höhepunkt an territorialer Ausbreitung, so um das Jahr 1000. Da gelang eine Expansion am Balkan und die Eroberung des ersten bulgarischen Reiches. Aber auch diese Expansion war nicht nachhaltig, denn schon am Ende des 11. Jahrhunderts geriet das Byzantinische Reich wieder in die Defensive. Hier ist das Jahr 1071 zu nennen, die Schlacht bei Manzikert. Da haben die Seldschuken die Byzantiner geschlagen und innerhalb kürzester Zeit ging ein großer Teil Kleinasiens an die Seldschuken verloren, was ein starker Schlag für Byzanz war.
Ganz kurz zwei Fragen. Wo ist Manzikert und wer sind die Seldschuken?
Genau, also Manzikert liegt im Osten der heutigen Türkei und die Seldschuken, das waren ein Volk, das aus Zentralasien gekommen ist. Und wie gesagt, die haben dann eben Gebiete im Nahen Osten und in Kleinasien erobert. Und eine der Seldschuken-Gruppen sollten dann später noch eine große Rolle spielen, nämlich die Osmanen. Aber die gab es eben zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Ah, okay. Das war jetzt, glaube ich, für die Orientierung mal ganz wichtig. Also wir haben quasi ein bisschen das gleiche Muster wie vor mit Italien. Ehemalige Gebiete werden wieder erobert, aber eher verlustreich und eher wenig nachhaltig. Also das waren alles mal so kurze, ich sag's mal, Befreiungsschläge, aber nichts, was, sagen wir mal, den alten Glanz wieder irgendwie hergestellt hat.
Wobei hier ist jetzt das Interessante, also im 10. Jahrhundert wurden Gebiete in Südosteuropa wieder erobert, aber dann ungefähr ein Jahrhundert später ist dann Kleinasien mehr oder weniger verloren gegangen. Also es hat sich territorial seine Verschiebung ergeben, quasi weg von Kleinasien, Anatolien hin zu zum Balkangebiet.
Hat das auch ein bisschen was zu tun, wie mit diesem Problem, was halt auch Westrom hatte, einfach zu viel Grenze und zu viele Ecken, wo es gleichzeitig gebrannt hat, sozusagen.
Das sicher auch. Es kommt dann noch hinzu, dass das 11. Jahrhundert auch innenpolitisch sehr turbulent war für das Byzantinische Reich. Da haben sich dann viele Kaiser dann innerhalb kürzester Zeit abgelöst. Und das ist dann natürlich immer eine Schwäche, die sich dann auch dann auf das Militär und auf die Verteidigung an sich dann auswirken kann.
Okay, und dann hast du ja eben schon kurz erwähnt den vierten Kreuzzug und das quasi ja so als Ende des mittelbyzantinischen Zeitraums anzusehen ist.
Ja, als Ende der mittelbyzantinischen Epoche wird gern das Jahr 1204 hergenommen. Also noch ein bisschen später, 1204 war der vierte Kreuzzug. Das war ein Kreuzzug eigentlich geplant, wie normal ein Kreuzzug abläuft, in Richtung Heiliges Land. Wurde dann aber umgeleitet und man hat stattdessen die Stadt Konstantinopel erobert. Das waren katholische Kreuzfahrer gemeinsam mit Venedig. Und im Anschluss wurden die byzantinischen Gebiete einfach untereinander aufgeteilt. Also die Venezianer haben sich einige Gebiete genommen, wie zum Beispiel Kreta. Aber es entstanden dann auch Kreuzfahrerstaaten auf dem Gebiet des heutigen Griechenland. Aber es haben sich dann noch drei griechisch dominierte Herrschaftsgebiete herausgebildet. Das sogenannte Kaiserreich von Nikaia. Das ist in Iznik im Westen der heutigen Türkei. Dann das Despotat von Epirus, das ist im heutigen Albanien, Nordwest Griechenland. Und das Kaiserreich Trapezunt, das ist am Schwarzen Meer in Nordost Türkei. Also 1204 war ein sehr einschneidendes Jahr für die byzantinische Geschichte. Und eines, das das Verhältnis zwischen den Griechen, den Orthodoxen und dem Westen doch sehr stark dann geprägt hat in weiterer Folge.
Also ich denke mal, bei diesem vierten Kreuzzug wird man auch ewig lange reden können, aber jetzt mal ganz kurz sozusagen gesagt, wie kommt es, dass man auf dem Weg in das muslimische Jerusalem, das man ja eigentlich erobern wollte, unterwegs sagt, halt, nee, wir nehmen doch das, zwar irgendwie anders, aber doch irgendwie noch christliche Konstantinopel.
Also es wurde am Ende des 12. Jahrhunderts ein neuer Kreuzzug ausgerufen. Es waren hauptsächlich französische Kreuzfahrer, die sich dazu bereit erklärt haben. Und es war geplant, dass Venedig die Flotte stellt. Also Venedig war zu diesem Zeitpunkt bereits eine große maritime Macht im Mittelmeerraum. Sehr reich geworden durch den Handel und es war geplant, in Richtung Heiliges Land zu ziehen, beziehungsweise wurde der Plan, glaube ich, geändert und dann war Ägypten das Ziel. Auf jeden Fall sind die Kreuzfahrer in Venedig eingetroffen, aber sie hatten nicht die ausgemachte Menge an Geld dabei, was Venedig verlangt hat für die Überfahrt. Stattdessen wurden dann die Kreuzfahrer mehr oder weniger dazu gezwungen, andere Plünderungen vorzunehmen, um mehr oder weniger ihre Schuld zu begleichen. So wurde 1202 zunächst die Stadt Zara erobert. Das ist das heutige Zadar in Kroatien. Da das dann immer noch nicht genug war, ist dann die Idee aufgekommen, Konstantinopel zumindest anzugreifen, zu belagern. Es hat sich dann noch ein byzantinischer Adliger, der sich selbst als Kaiser gesehen hat, dann zu den Kreuzfahrern begeben und denen gesagt, kommt mit, helft mir auf den Thron in Konstantinopel und dafür bekommt ihr eine große Belohnung. Schlussendlich hat das Ganze dann nicht so funktioniert, wie man sich das dann vorgestellt hat. Ja, also am Schluss wurde dann Konstantinopel dann von den Kreuzfahrern erobert und geplündert und viele Schätze Konstantinopels haben dann ihren Weg nach Venedig gefunden, die man dort heute noch betrachten kann.
Für mich klingt das jetzt aber so, wenn du sagst, die Hauptstadt wurde erobert und wir haben drei Nachfolgestaaten, als ob wir eigentlich da dann doch das Ende von Byzanz sehen müssten.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass manche auch hier das Ende der byzantinischen Geschichte sehen. Aber, wie ich vorhin auch gesagt habe, es haben sich drei Herrschaftsgebiete dann entwickelt, herausgebildet, in denen Herrscher an der Macht waren, die behauptet haben, dass sie die wahren Nachfolger der Kaiser in Konstantinopel sind. Eben wie gesagt, das Kaiserreich von Nikaia in Kleinasien, das Despotat von Epirus, Nordwestgriechenland, Albanien, diese Gegend und das Kaiserreich Trapezunt.
Die waren sich aber bestimmt untereinander nicht einig, wer dann recht hat.
Nein, natürlich nicht. Und dann hat es eben, wie gesagt, diese Kreuzfahrerstaaten gegeben in Thessaloniki, Athen, Achaia, also auf der Peloponnes. Und in Konstantinopel mit Umgebung wurde das sogenannte Lateinische Kaiserreich eingerichtet, also mit einem katholischen Kaiser. Dieses war aber sehr schwach und war auf Militärhilfe aus dem Westen angewiesen und hat dann nicht lange überlebt, denn im Jahr 1261 konnte dann das Kaiserreich von Nikaia Konstantinopel wieder zurückerobern. Und eben ab 1261 gab es dann wieder einen byzantinisch-griechischen Kaiser in Konstantinopel.
Und ich nehme an, damit sind wir dann quasi am Anfang der spätbyzantinischen Zeit, der letzten Epoche.
Da sind wir dann am Anfang der spätbyzantinischen Zeit, genau. Ja, das lässt sich dann so zusammenfassen, dass das Byzantinische Reich eigentlich nur mehr ein Kleinstaat war. Ja, es überrascht vielleicht sogar ein wenig, dass es noch 200 Jahre war, denn es stand sehr unter dem Druck der Osmanen. Die Osmanen, die haben sich sehr schnell ausgebreitet, haben ganz grob gesagt bis 1300 fast ganz Kleinasien erobert und im Jahr 1400 war mehr oder weniger der Balkan bereits osmanisch. Und in den letzten Jahrzehnten kann man davon sprechen, dass das Byzantinische Reich nur mehr ein Vasallenstaat der Osmanen war. Und als dann die Osmanen Konstantinopel eroberten, da sind wir eben im Jahr 1453, da bestand das Byzantinische Reich nur mehr aus der Stadt Konstantinopel, etwas Hinterland und einige Gebiete auf der Peloponnes im heutigen Griechenland.
Also man kann sagen, dass sich Byzanz, wenn man jetzt mal die Trendlinie guckt, eigentlich über die zumindest letzten 800 Jahre seiner Geschichte permanent kleiner wurde, im Schnitt immer wieder mal irgendwo aufgeflackert ist, aber es, wenn man ganz böse sein will, ein jahrhundertelanges, zumindest territoriales Siechtum auch irgendwie war.
Ja, also es stimmt, dass das Byzantinische Reich on the long run immer kleiner geworden ist, territorial gesehen. Aber es kommt halt darauf an, es ist immer eine Frage, wie man irgendwie Größe eines Reiches dann definiert, weil nur wenn ein Land klein ist oder Gebiete verloren hat, heißt das nicht, dass es auf anderen Gebieten, also in anderen Lebensbereichen etc. im Großes vollbringen kann. Also wenn man zum Beispiel in die Literatur sieht oder in die Kunst etc. Und da hat sich auch im Byzantinischen Reich auch in der Endphase, wenn man so will, sehr viel getan. Also gerade die letzten Jahrhunderte, die waren sehr produktiv, was zum Beispiel Literatur anbelangt.
Es klingt ja auch so, als dann, es ist auch irgendwann kein territorial einheitliches Gebiet mehr war, sondern sich so ein bisschen in so verschiedene Inseln aufgeteilt hat, die jetzt territorial gar nicht mehr miteinander verbunden waren.
Genau, das stimmt, aber das ist nicht nur ein Phänomen des Byzantinischen Reiches. Es hat nämlich in Westeuropa auch Herrschaftsgebiete gegeben, die stark aufgesplittert waren. Ja, es kommt immer darauf an, was man in den Vordergrund stellen will. Ja, man kann natürlich die byzantinische Geschichte als tausendjährigen Verfall darstellen. Ja, also als Extrembeispiel gibt es den Edward Gibbon, der im 18. Jahrhundert ein Buch geschrieben hat, The Fall and Decline of the Roman Empire, und der stellt die byzantinische Geschichte einfach als tausendjährigen Untergang dar. Man kann es aber auch anders sehen, ja. Also man kann es auch in den Vordergrund stellen, da gibt's ein Reich, das sich über 1000 Jahre überhaupt erhalten hat. Und es gibt schon Momente in der byzantinischen Geschichte, wo es eigentlich früher zu Ende hätte gehen können. Aber es hat sich dann doch als sehr zäh herausgestellt und auch als Kleinstaat dann am Schluss noch 200 Jahre weiter Bestand gehabt.
Also auf jeden Fall eine extrem lange und auch extrem wechselhafte Geschichte, die dann ich denke mal, wo man dann auch unglaublich ins Detail gehen kann, jeder einzelnen Phase, jedes einzelne Jahrhundert wahrscheinlich sehr, sehr ausführlich besprechen kann, was du ja auch in deinem Podcast ja auch dir als Ziel, denke ich mal, gesetzt hast.
Genau, und das ja ist auch die Herausforderung, wenn man sich mit byzantinischer Geschichte beschäftigt, dass es eben so ein langer Zeitraum ist und es natürlich auch viele Veränderungen gegeben hat während dieser 1000 Jahre und natürlich ist es dann auch schwierig, ist irgendwie das 6. Jahrhundert mit dem 14. Jahrhundert zu vergleichen. Also sowohl was das Territorium anbelangt, als auch die Verwaltungsstruktur etc. Aber ich finde, das macht auch den Reiz aus, sich damit zu beschäftigen.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Es ist, glaube ich, wirklich schwierig, über so eine lange Zeit hinweg so verallgemeinernde Aussagen zu machen. Aber es gibt ja auch bestimmt Aspekte, die über die Geschichte von Byzanz hinweg einigermaßen stabil waren. Wie wurde denn Byzanz ganz breit gesprochen regiert?
Naja, das Byzantinische Reich war eine direkte Fortsetzung des Römischen Reiches. Das heißt, es gab auch die römischen Institutionen weiterhin. Ich meine, die augenscheinlichste Institution ist der Kaiser. Der Kaiser war der Monarch, der an der Spitze des Staates stand. Er trug den Augustus-Titel. Und er herrschte aber dann von Gottes Gnaden. Und damit ist natürlich der christliche Gott gemeint. Der Kaiser wurde traditionell durch Volk, Senat und Heer gewählt. Es folgte dann die Schilderhebung. Das war eine germanische Tradition, die übernommen wurde. Und dann kam das christliche Element der Krönung durch den Patriarchen von Konstantinopel dazu. Das Kaisertum hat dann aber immer stärker den Charakter einer erblichen Monarchie übernommen. Und besondere Legitimität hat ein Thronfolger bekommen, wenn er purpur geboren war. Das heißt, er wurde im Kaiserpalast in der Porphyra, also sozusagen dem kaiserlichen Kreissaal, geboren, was eigentlich nichts anderes bedeutet als der Thronfolger wurde geboren, als sein Vater bereits Kaiser war. Also an der Spitze des Staates steht der Kaiser. Es gab auch noch den Cäsar-Titel, Cäsar auf Griechisch, und damit wurde der designierte Nachfolger oder ein Mitkaiser bezeichnet. Ab dem 7. Jahrhundert wurde dann aber weniger der Augustus-Titel für den byzantinischen Kaiser verwendet, sondern der griechische Herrschertitel Basileus oder Vasilevs auf Griechisch, was man in antiken Texten meistens mit König übersetzt, aber in Byzanz eben den Kaiser bezeichnet. Es gab im Byzantinischen Reich dann noch weitere römische Institutionen, die sich seit der Antike gehalten haben, wie zum Beispiel der Senat. Nach der Gründung Konstantinopels im frühen 4. Jahrhundert wurden Anreize geschaffen, damit Personen aus der römischen Oberschicht eben in diese neue Stadt ziehen. Und dabei wurde auch ein Senat in Konstantinopel eingerichtet, der dann bald auch einmal dem Senat in Rom gleichgestellt wurde. Er bestand dann bis in spätbyzantinische Zeit fort, aber muss natürlich dazu sagen, dass er sehr wenig Befugnisse hatte. Und eine weitere Kontinuität, die es seit dem antiken Römischen Reich gab, war, dass sich die, wie wir sie nennen, Byzantiner, sich eigentlich selbst als Romäi, also als Römer bezeichnet haben. Das heißt, bis zum Schluss, bis ins 5. Jahrhundert, haben sich die Byzantiner wie selbstverständlich als Römer begriffen.
Obwohl ihnen klar war, dass sie quasi seit 800, 900 Jahren nichts mehr mit der Stadt Rom zu tun hatten.
Nee, aber da hat es eine Bedeutungsübertragung gegeben. Also Begriff Rom, römisch war anfangs natürlich auf die Stadt Rom bezogen, aber im Römischen Reich, wir sagen ja schon Römisches Reich, hat sich dann der Begriff ausgedehnt auf das Gesamtrömische Reich. Und das haben wir, wann war es, ich glaube im 3. Jahrhundert, dann auch alle das römische Bürgerrecht bekommen. Und demzufolge war natürlich das Byzantinische Reich des 15. Jahrhunderts nach wie vor das römische Reich, wenn man so will. Und, wie ich auch schon erwähnt habe, hat man ja auch Konstantinopel als neues Rom bezeichnet. Und ja, dementsprechend waren sie der Meinung, dass sie die Römer sind.
Also man hat sich ja ganz klar in dieser Tradition gesehen, die mindestens bis auf den Augustus Octavian zurückgegangen ist.
Genau, also die byzantinischen Kaiser haben sich ganz klar als den Nachfahren von Augustus gesehen.
Und haben sich auch nicht großartig davon abhalten lassen, dass sich dann ab 800 da so ein Franke namens Karl ebenfalls römischer Kaiser genannt hat.
Ja, das hat man natürlich in Ostrom nicht so gern gesehen und war natürlich der Meinung, dass man selber der einzig wahre Vasilevs don Romaeon, der einzig wahre Kaiser der Römer war und dass da irgend so ein barbarischer Franke daherkommt und das für sich in Anspruch nimmt, dass hat man mir ein bisschen Argwohn betrachtet. Man musste sich dann aber halt politisch mehr oder weniger damit arrangieren und ja, aber das Verhältnis zwischen dem römisch-deutschen Kaisertum und dem byzantinischen Kaisertum war zumindest auf dieser ideologischen Ebene nicht immer einfach.
Und ich glaube, auch da kann man über die 700, 800 Jahre, wo dieser Kontakt bestanden hat, bestimmt halt auch einen ganzen Haufen an interessanten Sachen besprechen, aber ich glaube, das ist auch ein Thema für wann anders. Wie sah es denn in Ostrom mit dem Glauben und der Religion aus? Du hast eben schon gesagt, für dich war dieser Anfang mit Konstantin auch ganz eng mit der Etablierung des Christentums in ja, Ostrom, Europa, wie auch immer, verbunden.
Genau, also man spricht gern von den drei Säulen, auf die das Byzantinische Reich beruhen, eben auf die römische Staatlichkeit, auf die christliche Religion und auf die griechische Sprache. Wie schon öfter erwähnt, war das Byzantinische Reich ein christliches Reich. Eben das Römische Reich hat sich langsam kontinuierlich christianisiert. Das sogenannte Toleranzedikt von Mailand 313 wurde schon angesprochen. Die Paganen, also die Heiden, die den alten römischen Göttern, die verehrt haben, die sind immer mehr unter Druck geraten. Und ab dem 4. Jahrhundert wurde es eigentlich auch selbstverständlich, dass der Kaiser ein Christ war. Und es wurde immer rigoroser gegen die Paganenkulte vorgegangen. Es hat mehrmals Beschlüsse gegeben, dass die heidnischen Kulte auch untersagt werden, wie im Jahr 380. Und auch das Kaisertum hat eben stark seine Legitimität aus der christlichen Religion empfangen. Und das Kaisertum war auch eng verknüpft mit der christlich-orthodoxen Kirche. Vielleicht etwas zur Kirchenstruktur. In der Spätantike hat sich die sogenannte Pentarchie herausgebildet, also 5 Patriarchate, die eigentlich gleichberechtigt waren. Diese 5 Patriarchate waren Rom, Konstantinopel, Alexandria in Ägypten, Antiochia, das heutige Antakya in der Südosttürkei, und Jerusalem. Der Patriarch von Konstantinopel hat dabei eine besondere Stellung erlangt, weil er eben am Sitz des Kaisers residierte. Und es setzte sich dann auch ab dem 5. Jahrhundert durch, dass der Patriarch den Kaiser krönte. Aber diese Beziehung war auch nicht immer einfach. Es gab auch öfter mal Konflikt zwischen dem Kaiser und dem Patriarchen.
Ist jetzt auch so ein bisschen diese Parallele wie die Konflikte zwischen dem römisch-deutschen König und dem Papst. Ich sage hier nur Heinrich, Canossa und so weiter. Wie kam es eigentlich, dass dann, was eben schon gesagt, dieses Orthodoxe, ganz kurz diese Trennung zwischen ja, der römisch-katholischen Kirche, die dann den Westen ja quasi geprägt hat, und dieses Orthodoxe, das dann den Osten prägte.
Wie gesagt, gab es diese 5 Patriarchate. Die 2 mächtigsten waren dann natürlich Rom und Konstantinopel. Aus östlicher Sicht waren eben diese Patriarchate gleichberechtigt, wobei es aber einen Ehrenvorrang für den Bischof von Rom gegeben hat. Also es gibt quasi eine Ehrenreihe, also eine Rangfolge, wie in der Messe die Patriarchen genannt werden. Und da hat Rom immer den Ehrenvorrang gehabt, eben der Bischof von Rom als Nachfolger Petri. Aber das hat dann mit der Zeit nicht mehr zum Selbstbild des Papstes, des Bischofs von Rom, gepasst, der sich immer mehr den Führungsanspruch innerhalb des Christentums für sich beanspruchte. Dazu kamen einige theologische Meinungsverschiedenheiten, wie zum Beispiel das sogenannte Filioque. Das ist ein Zusatz zum Glaubensbekenntnis, das es eben nur in der katholischen Kirche gibt, und das besagt, dass der Heilige Geist auch aus Christus entspringt und nicht nur aus Gott Vater, so wie man das bei den Orthodoxen glaubt. Dazu kommen noch ein paar andere Meinungsverschiedenheiten, wie zum Beispiel, ob bei den Hostien in der Kirche gesäuertes oder ungesäuertes Brot verwendet wird. Und ja, es ist eine längere Entwicklung, teilweise eben theologischer Natur, teilweise politischer Natur. Da ist es um Einflussbereiche gegangen, zum Beispiel auch im Bereich der Slawenmission. Also die Slawen sind ja im 6. Jahrhundert in Europa eingewandert. Die waren anfangs keine Christen, und da ist es dann quasi zu einem Wettlauf gekommen zwischen dem Papsttum und dem Patriarchen von Konstantinopel, wer jetzt eben Missionare zu den Slawen schicken darf. Und diese lange Entwicklung hat dann ja quasi zu einem Schisma, zu einer Kirchenspaltung geführt. Da gibt es das berühmte Jahr 1054. Da haben sich der Papst und der Patriarch von Konstantinopel gegenseitig exkommuniziert. Das war ja aber so ein Punkt, der aber aus einer längeren Entwicklung entspricht. Es hat dann in der Folge noch im 13. und noch im 15. Jahrhundert Bestrebungen gegeben, wieder eine Kirchenunion herbeizuführen. Das ist dann aber an der Bevölkerung in Konstantinopel gescheitert, denn nach dem 4. Kreuzzug war eben die Stimmung gegenüber den Lateinern, gegenüber den Katholiken im Osten nicht so gut.
Und das ist dann quasi so der Punkt, wo man wirklich sagen kann, da ist spätestens dann diese Trennung, die ja heute auch immer noch besteht, quasi endgültig vollzogen.
Ja, wobei es wurde dann, ich glaube, ja, irgendwann während des 20. Jahrhunderts dann diese gegenseitigen Exkommunikationen wieder aufgehoben. Aber ja, also es hat dann im 10. Jahrhundert dann diese institutionelle Trennung gegeben und nicht mehr diese eine Kirche, was auch dazu führt, dass eben bis heute in der orthodoxen Messe eben der Bischof von Rom nicht genannt wird, sondern eben nur die orthodoxen Patriarchen und Erzbischöfe.
Okay, also da auch dann so eine ja, theologische, rituale Trennung auf dieser Ebene auch da stattfindet. Gab es denn nennenswerte, ja ich sag mal, religiöse Minderheiten in Byzanz über die Geschichte?
Ja, natürlich. Also es hat auch immer eine jüdische Bevölkerung gegeben, die teilweise also auch rechtlichen Sonderstatus gehabt haben. Es hat auch immer eine Präsenz von zum Beispiel muslimischen Händlern gegeben, Also es gibt auch Berichte von einer Moschee in Konstantinopel. Weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Jahrhundert. Ja, es gibt immer wieder Berichte von religiösen Minderheiten. Auch christliche Minderheiten, also gewisse häretische Gruppierungen.
Ja, du hattest vorhin schon die Ikonoklasten erwähnt. Das waren ja, hast du gesagt, eine Bestrebung, die sich gegen diese Darstellung von Heiligen auf Ikonen gestellt hat. Allein basierend auf der Tatsache, dass heute in der orthodoxen Kirche Ikonen noch sehr verbreitet sind, nehme ich einfach mal an, dass die sich nicht durchgesetzt haben.
Also jeder, der einmal in eine orthodoxe Kirche geht, der kann sehr gut feststellen, wer diesen Streit gewonnen hat, diesen byzantinischen Bilderstreit, nämlich die Bilderverehrer. Es hat eben diese zwei Gruppierungen gegeben. Auf der einen Seite die Ikonoklasten, also diejenigen, die die Ikonen, also diese heiligen Bilder zerstören wollten, und die sogenannten Ikonodulen, das waren die Ikonenverehrer. Theologisch geht das Ganze natürlich auf das Bilderverbot zurück. Also man soll sich ja kein Bildnis von Gott machen. Und das wurde eben dann von einigen auch, also quasi darauf ausgelegt, dass man auch kein Bild von Jesus machen soll oder kein Bild von anderen Heiligen. Man geht davon aus, dass das auch vom Bilderverbot des Islam dann beeinflusst war, weil wir sind da jetzt im 8., 9. Jahrhundert. Und ja, dieser Bilderstreit hat sich lang hingezogen. Ist auch schwierig, diese Phase dann rückblickend zu beurteilen, denn also es steht außer Streit, dass die Bilderverehrer diesen Streit gewonnen haben. Also 843 wurde eben die Ikonenverehrung wiederhergestellt. Aber das Ganze hatte auch zur Folge, dass dann fast nur noch Quellen, also nur noch einseitige Quellen vorhanden sind. Also alle Geschichtsschreiber, die danach geschrieben haben, haben natürlich diese Ikonoklasten sehr, sehr negativ dargestellt.
Ja gut, die unterlegene Seite in so einem Streit hat dann im Nachhinein selten die beste Presse. Um das jetzt mal kurz nochmal zeitlich einzuordnen, dieser Höhepunkt dieses Streites, wann müssen wir den so ungefähr verorten zeitlich?
Der byzantinische Bilderstreit lässt sich in zwei Phasen einteilen. Die erste Phase war von 730 bis 787. Da wurde kurzzeitig die Ikonenverehrung wieder erlaubt. Und dann gab es die zweite Phase des Bilderstreits, begonnen unter Kaiser Leo V. Ab 815 bis zum Jahre 843, wobei die zweite Phase heftigere Auseinandersetzungen zur Folge hatte als die erste Phase des Bilderstreits.
Du hast vorhin gesagt, dass nachdem die Gebiete wie Ägypten, Syrien etc. verloren waren, die Gebiete auch weg waren, in denen nicht Griechisch gesprochen wurde. Du hast da das Koptische und das Syrische erwähnt. Ganz ketzerisch gefragt, hat es dem Byzantinischen Reich nicht vielleicht auch gut getan, da so eine Spracheinheit dann quasi aufgedrängt bekommen zu haben, dass man dann eine, ja, singuläre Sprache hatte?
Ob es dem Byzantinischen Reich genutzt hat, weiß ich nicht. Es gibt genug Weltreiche, die Vielvölkerstaaten waren und in denen sehr viele Sprachen gesprochen wurden und die lange Zeit sehr erfolgreich und kulturell produktiv waren. Aber ja, diese Entwicklung im 7. Jahrhundert, dass sich eben das das Gebiet sich mehr auf die griechischsprachigen Gebiete konzentriert hat, hat eben dazu geführt, dass Griechisch eindeutig die dominierende Verkehrs- und Literatursprache geworden ist. Aber ich möchte ein bisschen vorgreifen, wenn ich darf, und einfach mal kurz erklären, dass das Griechische im östlichen Mittelmeerraum eigentlich schon sehr lange die dominierende Sprache war. Also seit dem Hellenismus, was sich auch während nach der Eingliederung in das Römische Reich nicht verändert hat, während eben der Westen des Römischen Reiches stark lateinisch dominiert war und auch die Bevölkerung sich romanisierte, blieb im Osten Griechisch als Verkehrs- und Literatursprache. Das heißt, natürlich nicht, dass alle dann Griechisch-Muttersprachler waren, denn eben wie schon erwähnt, gab es eben die Kopten in Ägypten oder die Syrisch sprechenden in Syrien, Palästina, aber eben auf, also als Verkehrs- und Literatursprache war Griechisch schon immer dominant. Auf Reichsebene, also in der Reichsverwaltung, wurde auch am Kaiserhof in Konstantinopel zunächst Latein verwendet. Also auch Kaiser Justinian zum Beispiel im 6. Jahrhundert war lateinischsprachig. Aber Latein büßte immer mehr an Bedeutung ein, besonders als die westlichen Gebiete wegfielen. Und im 7. Jahrhundert wurde dann auch am Kaiserhof endgültig auf Griechisch umgestellt. Und eben wie wir auch schon erwähnt haben, sind dann auch noch einige, also die Gebiete verloren gegangen, in denen eben zum Beispiel Syrisch oder Koptisch gesprochen wurde. Also die Kultur in Byzanz wurde eben sehr stark von der griechischen Kultur geprägt. Im Byzantinischen Reich wurden antike griechische Texte weiter tradiert. Sie waren Teil des Bildungskanons. Dazu zählen eben bekannte Werke, die man heute noch kennt, wie die Epen Homers oder die großen Philosophen wie Platon oder Geschichtsschreiber wie Herodot. Das waren alles Texte, natürlich vorchristliche Texte, aber die sind auch im christlichen Byzanz weiterhin gelehrt worden. Und diese klassischen Texte wurden im Stil und Aufbau gerne dann von byzantinischen Schriftstellern gern imitiert oder man hat Zitate eingebaut im eigenen Werk. Und die meisten Texte, die bis heute überliefert sind, sind in einer antikisierenden Sprache verfasst. Also entweder hat man versucht, so das Attische, also das klassische Griechisch des 5. Jahrhunderts vor Christus, das in Athen verwendet worden ist, dass man das imitiert, oder man hat versucht, das Koine-Griechisch zu imitieren, also das Griechisch aus der hellenistischen Zeit, in der auch das Neue Testament verfasst worden ist. Also, ja, man kann sagen, dass die Literatur sehr stark eben von der griechischen Klassik geprägt wurde. Aber natürlich hat sich das Griechische auch weiterentwickelt, so wie jede gesprochene Sprache. Und so haben wir dann ab dem 12. Jahrhundert auch Texte, die in einem sogenannten volkssprachlichen Griechisch verfasst worden sind. Und die sind ganz spannend, weil man darin eben eine Entwicklung sehen kann, der griechischen Sprache hin zum Neugriechischen, wie es auch im heutigen Griechenland gesprochen wurde. Also kurz zusammengefasst, Byzanz war eben sehr bedeutend für die Überlieferung antiker griechischer Schriften. Viele dieser Texte waren im westlichen Europa im Mittelalter unbekannt, gelangten dann ab dem Humanismus, oft unter Vermittlung byzantinisch-griechischer Gelehrter, auch in den Westen. Und ohne Byzanz wären viele griechische Klassiker verloren gegangen.
Also auch mit Humanismus ist ja dann die Phase, wo es auch für Byzanz allmählich dann zu Ende auch ging.
Richtig. Aber es stieg dann im Westen die Nachfrage nach griechischen Texten und griechischen Gelehrten, die Griechischunterricht geben konnten. Und so gelangten eben in der Endphase des Byzantinischen Reiches eben viele Gelehrte dann von Konstantinopel in den Westen, vor allem nach Italien. Und es gab zum Beispiel in Venedig eine große griechische Diaspora, wo dann auch nach Erfindung des Buchdrucks dann die ersten Bücher auch auf Griechisch gedruckt worden sind.
Wir haben jetzt in dem Gespräch immer wieder auf Konstantinopel abgehoben. Welche Bedeutung hatte diese Stadt?
Ja, das Schicksal des Byzantinischen Reiches war eng verknüpft mit seiner Hauptstadt, mit Konstantinopel. Konstantinopel war der Sitz des Kaisers, war der Sitz der Reichsverwaltung, war der Sitz des Patriarchen. In Konstantinopel stand und steht bis heute die Hagia Sophia, der Krönungsort der byzantinischen Kaiser. Der heutige Bau wurde, also der heute noch erhaltene Bau wurde im 6. Jahrhundert unter Kaiser Justinian errichtet und 537 eingeweiht. Damals die größte Kirche der Christenheit. Konstantinopel war im Mittelalter eine der größten Städte der Welt, größer als alle anderen europäischen Städte. Im 6. Jahrhundert hatte es die meisten Einwohner. Das war ja quasi die Blütephase. Man schätzt so bis zu 500.000 Einwohnern, was für heutige Verhältnisse nicht so viel klingt, aber damals sehr groß war. Konstantinopel war handelsstrategisch sehr gut gelegen. Einerseits in Nord-Süd-Richtung lag es an einer Wasserstraße, also an der Verbindung vom Schwarzen Meer zum Mittelmeer. Und Ost-West gab es eben die Verbindung, also die Handelswege auf dem Landweg.
Und das war das auch der Grund, dass sich Konstantin eben diesen Ort ausgesucht hat, um sein neues Rom zu gründen.
War sicher eine Überlegung, ja. Auf jeden Fall. Konstantinopel wurde halt auch zu einem wichtigen Handelsplatz dann natürlich, also mehrere Häfen gegeben, mehrere Foren, die dann auch nach Kaisern benannt worden sind. Und Konstantinopel lag auch militärstrategisch sehr gut. Also wenn man sich das mal auf einer Karte ansieht, Konstantinopel lag auf einer Landzunge. Im Norden hat man das Goldene Horn, das ist ein Gewässer, und im Süden das Marmarameer. Und es musste nur im Westen eine große Mauer gebaut werden. Die ursprüngliche Mauer stammt von Kaiser Konstantin, also aus dem frühen 4. Jahrhundert. Und im 5. Jahrhundert, in der Regierungszeit von Kaiser Theodosius II., wurde eine neue, größere Mauer errichtet, weiter im Westen. Und Teile davon kann man heute noch besichtigen in Istanbul. Ja, ich habe eben gesagt, Konstantinopel lag militärstrategisch sehr, sehr gut und hat im Laufe seiner Geschichte sehr viele Belagerungen überstanden. Also nur um ein paar aufzuzählen, 626 eine Belagerung der Awaren und Sassaniden. Im 7. und 8. Jahrhundert haben die Araber versucht, Konstantinopel zu erobern, haben es belagert. Die Bulgaren haben Konstantinopel belagert und dann später natürlich die Osmanen. Die Mauern von Konstantinopel konnten nur dreimal überwunden werden. Die drei Daten haben wir eh schon erwähnt, also 1204 der vierte Kreuzzug, 1261 die Rückeroberung und 1453 durch die Osmanen.
Und diese Stadt hat auch permanent quasi seine Strahlkraft gehabt und war immer unangefochten die wichtigste Stadt im gesamten Reich.
Ja, eindeutig. Also in der Frühphase hat es noch ein bisschen Konkurrenz gegeben, eben mit den Patriarchensitzen in Alexandria, das ja auch eine Großstadt war, oder Antiochia. Aber diese Städte sind dann ja Teile des Kalifats geworden. Und Konstantinopel war dann unangefochten die größte Stadt und hat, wie du gesagt hast, eine große Strahlkraft gehabt. Also es war quasi, wer Konstantinopel regiert, der ist Kaiser. Und Kaiser war halt eben auch überregional in ein anerkannter Titel. Und ja, nicht umsonst waren die Osmanen so erpicht darauf, diese Stadt zu erobern. Und die osmanischen Sultane haben sich ja dann in der Tradition der byzantinischen Kaiser auch gesehen.
Thank you.